Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Anfang unserer Sendung haben wir an den Sammler Frieder Burda erinnert, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist und der für seine Sammlung in Baden-Baden ein wunderbares Museum gebaut hat. Jetzt wollen wir über Kunst sprechen, die nach dem Tod eines Künstlers oder auch eines Sammlers nicht im Museum ist und dorthin vielleicht auch nicht gelangt. Kunst nämlich, die sich in Nachlässen befindet. Heute hat die Kulturstiftung der Länder in Berlin eine Pressekonferenz veranstaltet zum Thema Künstlernachlässe. Und darüber möchte ich nun mit Gora Jain sprechen. Die Kunsthistorikerin ist Professorin für Kunst- und Medientheorie an der University of Applied Sciences Europe in Hamburg und Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Künstlernachlässe. Sie ist am Telefon. Frau Jain, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Man kann das Thema von zwei Seiten beleuchten. Von der Seite der Erben, die Kunst geerbt haben, und von Seiten der Initiativen, die helfen wollen, diese Nachlässe zu bewahren. Beginnen wir doch mit den Erben. Welche Fragen stellen sich denn? Welche Hürden gibt es denn, die da bewältigt werden müssen?
Naja, ich glaube, die größte Hürde ist erstmal maßlose Überforderung. Wenn der geliebte Mensch, der Ehemann, die Ehefrau stirbt, dann ist derjenige, der also mit den Hinterlassenschaften des Künstlers, der Künstlerin betraut wird, erstmal überfordert, weil das ist ja doch ein besonderes Arbeitsfeld. Das macht man nicht einfach mal so. Man kann die Sachen eine Zeit lang in seinem Haus oder in seinem Wohnzimmer lagern, aber irgendwann merkt man natürlich, dass die Sachen dadurch ja auch nicht mehr an die Öffentlichkeit kommen, dass man gar keine Gelegenheit hat, einen Austausch zu führen. Und das ist dann auch oft das Bedürfnis derjenigen, die sich bei uns melden, nachzufragen, was kann man machen, wo können die Sachen bewahrt werden, sicher gelagert werden, wie wird sozusagen das Gedenken an den Partner, die Partnerin bewahrt und seine Kunst natürlich auch für die Nachwelt erhalten.
Sie haben, Frau Jain, seit vielen Jahren Erfahrung mit diesem Thema und das Problem, es wird ja von Jahr zu Jahr rein quantitativ ja auch immer dringlicher durch immer neue Kunstnachlässe. Können Sie mal ein paar Zahlen nennen? Welche Größenordnung gibt es denn in Deutschland?
Na, für Deutschland zu sprechen, das wäre jetzt sehr weit vorgegriffen, weil wir eigentlich gerade auch noch dabei sind zu überlegen, wie kann man mal Zahlen ermitteln, die auch eine gewisse Verlässlichkeit haben. Da würde ich jetzt ungern spekulieren. Ich kann das natürlich eher am Hamburger Beispiel aufzeigen, was wir an Anfragen haben. Das geht dann schon auch in die 200-300er Bereiche hinein, aber das ist auch noch nicht alles, nicht? Es ist allerdings auch nicht so, dass jede Anfrage dann auch im Archiv oder im Forum landen würde, sondern man wird natürlich dann auch mit den Kriterien eine Auswahl treffen und die dann im Kernbestandsdepot irgendwann unterbringen wollen. Also von daher ist es sehr schwierig, mit diesen Zahlen, die wirklich auch verlässlich sein sollen, jetzt schon zu agieren. Wir haben so verschiedene Überlegungen angestellt, wie wir mal Zahlen ermitteln können. Man könnte über die Berufsverbände, die es gibt, über die Künstlerverbände und vielleicht auch über die Künstlersozialkasse da mal eine Statistik erheben. Aber das ist bisher so noch nicht erfolgt und das könnte aber vielleicht mal eine Aufgabe sein, der wir uns stellen werden.
Das sagen Sie in Ihrer Funktion als Vorstand des Bundesverbandes Künstlernachlässe. Sie sind aber auch, Frau Jain, Vorsitzende des Hamburger Forum für Künstlernachlässe. Sie haben kunsthistorische Expertise und an einem bestimmten Punkt müssen Sie ja bei einem Gespräch mit den Hinterbliebenen zu der entscheidenden Frage kommen. Wie bedeutend ist die Kunst? Ist sie es wert, erhalten oder auch archiviert zu werden? Heißt das, dass Sie und Ihre Kolleginnen auch mal Kunsturteile fällen müssen?
Ja, genau. Das ist natürlich unser täglich Brot in dieser Arbeit. Wir bekommen ja zahlreiche Anfragen. Wir sitzen dann zunächst einmal mit einem Arbeitskreis zusammen. Wir treffen uns regelmäßig. Dann beratschlagen wir über die Anfragen und werden dann in letzter Instanz uns meistens dann auch mit einer Jury zusammentun, die über die Anfragen befindet. Es muss natürlich in Bezug auf das angefragte Material eine Auswahl getroffen werden. Es muss dann aber auch natürlich vor Ort erstmal eine Sichtung erfolgen. Was ist eigentlich noch vorhanden? Ist das repräsentativ? Ist die Qualität, also jetzt auch im Sinne des Erhaltungszustandes, überhaupt bewahrbar? Also wenn da Schimmel dran wäre oder wenn es eben restauratorisch in ein Fass ohne Boden wäre, dann würden wir so etwas natürlich nicht aufnehmen können. Also es gibt da sehr, sehr viele Fragen im Vorfeld zu klären. Das ist ein sehr umfassender und auch immer etwas länger währender Prozess. Aber natürlich auch ein sehr interessanter Prozess und das ist auch nochmal der Gedanke, der dahinter steht, dieses eben auch auf regionaler Ebene abzuwickeln, weil da sitzt das Know-how. Bei uns im Forum sitzt das Know-how für die Künstlerszene in Hamburg und auch vielleicht im Umkreis. Wir haben ja am Anfang noch Norddeutschland mehr oder weniger mitbestückt. Man hat die Möglichkeit, vor Ort zu sein, man hat die Möglichkeit, eine Position zu ergründen und das sind alles wichtige Faktoren, um dann auch den leidigen Qualitätsbegriff, mit dem ja immer wieder hantiert wird, dann auch bedienen zu können.
Also zunächst zunächst natürlich, und das ist selbstverständlich, die Sichtung und dann die Beurteilung auch.
Genau.
Wobei Qualität hat ja, Sie haben jetzt auch das Stichwort schon genannt, regional. Also man denkt immer bei Kunst, und wenn wir vorhin über Frieda Burda gesprochen haben, dann ist es natürlich Kunst von ja, internationalem Rang. Mhm. Aber Kunst kann ja auch eine regionale Bedeutung haben. Regional heißt aber natürlich nicht provinziell.
Genau, das haben wir schon 2013 bei unserem 10-jährigen Symposium im Katalog niedergeschrieben, dass das nicht verwechselt werden darf. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir auch ein sehr schönes Beispiel dafür haben, wie eine Künstlerin, die zuletzt nur regional wirkt, in Anführungszeichen zu setzen, dann aber jetzt auch wieder international entdeckt wird. Nämlich dadurch, dass sie litauische Wurzeln hatte und nun das Museum in Litauen, also eine Dauerleihgabe von 60 Werken dort ausstellt, die wir eben bewahren. Das ist natürlich auch etwas, man muss ja auch sehen, wie ist eine Lebensgeschichte verlaufen? Wer hatte die Möglichkeit, sich wie am Markt zu positionieren? Wir haben auch einen Künstler, der bei der Documenta beteiligt war. Das sind ja alles Möglichkeiten, auch zu sagen, ist das jetzt ein Künstler, dass er deswegen nur regional wirkte, so wie es dann immer abwertend dargestellt wird? Nein, das war natürlich nicht der Fall.
Die Kulturstiftung der Länder hat nun in einem Positionspapier Handlungsempfehlungen formuliert. Was sind da die 2, 3 wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht?
Das ist noch etwas, was es natürlich noch abzustimmen gilt. Wir haben da jetzt schon mehrfach Austausch drüber geführt und ich hatte das auch gerade mit Frau Kaiser-Schuster dann nochmal verabredet. Sie haben ja Ideen zusammengeführt, die auch im Rahmen der Ad-Hoc-AG, die seit 2016 reiste durch die Bundesrepublik und sich die Fahneninitiativen anschaute, entwickelt. Und was nun der nächste Schritt wäre, erstmal diese Ideen jetzt auch nochmal mit den konkreten Erfahrungsschätzen, die es ja nun reichhaltig gibt und die ja auch schon 2 Jahrzehnte in Deutschland intensiv erarbeitet werden, zu versehen und dann wirklich mal zu schauen, was lässt sich davon umsetzen. Also das eine ist natürlich die Forderung auch nach Kernbestanddepots. Wie kann man das regeln? Wie kann man flächendeckend in Deutschland Initiativen unterstützen mit einer solchen Lagerungsform? Das zweite ist natürlich die Sichtbarmachung der Nachlässe. Dadurch werden sie lebendig und auch im allgemeinen Leihverkehr wieder untergebracht. Das eben auch durch Digitalisierung natürlich erfolgen soll und wird. Und ja, also solche Punkte müssen natürlich mittel- und langfristig dann auch auf anderer Ebene, also beziehungsweise auch zum Beispiel durch Unterstützung für die regionalen Nachlassinitiativen befördert werden.
Sie haben Frau Dr. Kaiser-Schuster erwähnt von der Kulturstiftung der Länder. Das heißt also, diese Kulturstiftung arbeitet eng mit Ihnen zusammen in dieser Frage.
Ja, schon seit einiger Zeit. Und das ist natürlich auch sehr schön für uns, dass wir da so renommierte Unterstützung nun in diesem Thema bekommen, weil wir ja, könnte man sagen, alle so als Einzelkämpfer angefangen haben. Wir dann ja irgendwann als Einzelkämpfer uns zusammengeschlossen haben zu diesem Dachverband, Bundesverband Künstlernachlässe und eben parallel sowohl auch jetzt der Deutsche Kunstrat als auch die Kulturstiftung der Länder und andere dann doch übergreifende Organe sich für diese Thematik zunehmend interessieren. Auch der Bundesverband Bildender Künstler hat sich ja sehr stark auch in der Phase mit engagiert. Also es gibt wirklich sehr viele Kräfte, die nun merken, dieses Thema wird immer wichtiger, immer bedeutender. Und das muss jetzt angegangen werden. Das kann man jetzt nicht wegschieben.
Künstler vor und Nachlässe in Deutschland. Die Kulturstiftung der Länder hat dazu Handlungsempfehlungen erarbeitet und jetzt vorgestellt. Cora Jane war das, die Kunsthistorikerin. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Künstlernachlässe und zugleich auch Vorsitzende des Hamburger Forums für Künstlernachlässe. Frau Jane, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.